Jesus, du bist wunderbar. Keiner kommt dir gleich. Das ist so wunderbar, deiner Gegenwart zu sein, deine Worte zu hören, dich wahrzunehmen und zu spüren, dass du da bist, dass du diesen Raum erfüllst mit deiner Herrlichkeit. Gut, dass du da bist. Ich danke dir, Herr, dass wir jetzt dein Wort hören dürfen. Stell meinen Geist jetzt da unter deinem Befehl. Ich bitte dich, dass du mich befähigst, dein Wort weiterzugeben, dein Wort so auszuführen, wie es aus deiner Sicht richtig ist, Herr. Dein Wille soll geschehen und dein Wort soll verbreitet werden. In Jesu Namen. Amen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr alle da seid zusammen. Dass wir zusammen den Herrn loben dürfen, dass wir den Herrn preisen dürfen, dass wir ihm die Ehre geben dürfen und dass wir sein Wort hören dürfen. In meinen jungen Jahren, wenn ich so zurückschaue, diese Zeit ist immer ein bisschen länger her dann in meinen jungen Jahren, wenn ich das so sage. Das ist einfach so, das geht eben irgendwie da gleich. Habe ich öfter mal die Stelle gewechselt, habe einen neuen Arbeitgeber gesucht. Und als ich das zweite Mal gemacht habe, war das gar nicht so einfach für mich. Ich habe meine Schulausbildung gemacht, ich habe meine Berufsausbildung gemacht, habe die abgeschlossen im Handwerk, habe dann die Branche komplett gewechselt, bin in den Vertrieb gegangen, in den Außendienst, also ganz was anderes, habe mit dem Handwerk dann überhaupt nichts mehr zu tun. Und dann nach einigen Jahren, nach 6 Jahren war das, habe ich mich entschieden, okay, ich brauche jetzt einen anderen Arbeitgeber. Und dann bin ich losgelatscht und habe mal Bewerbungen geschrieben. Und das war alles überhaupt nicht so einfach. Also ich habe da Bewerbungen geschrieben, das war sensationell. Also die Zahl war ganz deutlich über 100. Und Vorstellungsgespräche waren nicht ganz so viele. Und zum einen war der Arbeitsmarkt damals etwas anders wie heute. Aber vor allem so ein ganz springender Punkt war, ich hatte keine Beurteilung, ich hatte kein Zeugnis über die letzten 6 Jahre, über die neue Aufgabe, die ich hatte. Ich hatte wohl Beurteilungen und Zeugnisse über meine Berufsausbildung und es war alles nicht ganz schlecht, es war sogar ziemlich gut, auch über die Schule war auch ziemlich gut. Aber das, was ich die letzten 6 Jahre gemacht habe, da war einfach eine Lücke da und jetzt sitzt da ein neuer möglicher Arbeitgeber, schaut mich da an und muss mich beurteilen. Zunächst einmal lade ich den überhaupt zu einem Vorstellungsgespräch ein und da sagt er, was hat denn die letzten 6 Jahre gemacht, wie war es denn wirklich? Was hat er denn wirklich getan? Beurteilung fehlt. Und ich habe da mal so ein paar Beispiele rausgesucht, wie so ein Arbeitszeugnis ausfallen kann, nachdem man so beurteilt wird. Ja, man schickt es ja einem möglichen neuen Arbeitgeber und dann liest er das und dann versucht er auch zwischen den Zeilen zu lesen und dann mal schauen, was kann denn der wirklich? Also zum Beispiel, kann da drin stehen, der Herr Meier genügte meistens unseren Erwartungen. Sie erkannte die Anforderungen ihres Arbeitsbereiches. Seine Leistungen waren zum großen Teil zufriedenstellend. Sie hatte Gelegenheit, sich Grundkenntnisse anzueignen. Herr Meier war stets um eine zufriedenstellende Arbeitsweise bemüht. Oh, aber am besten gefällt mir, Frau Meier hat sich immer um Freundlichkeit bemüht. Oh. Also was da für Noten dahinter stecken, ich höre es an der Reaktion, ihr könnt auch zwischen den Zeilen lesen. Also man muss nicht immer dann die Noten echt hinschreiben, so kann man es auch rauslesen. Oder die Alternative ist, er zeigte stets ein sehr hohes Maß an Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft. Hört sich doch mal anders an. Die Aufgaben führte er immer äußerst effizient, sorgfältig und selbstständig aus. Ja. Oder seine Leistungen fanden stets unsere vollste Zufriedenheit. Auch so können Zeugnisse aussehen. Wir haben da jetzt so ein bisschen schwarz und weiß gelesen, so vom Sechser bis hin zum Einser. Fakt ist, wir werden immer, unser ganzes Leben werden wir irgendwie beurteilt. Das Ganze, das beginnt schon, kaum sind wir auf der Welt, kommt die Hebamme und beurteilt uns. Schaut uns an und zählt mal nach, sind alle 5 Finger an den Händen und an den Füßen. Alle fünf Zehen da. Und am Ende gibt es ein Testat. Jawohl, der Bub ist komplett. Alles da. Dann geht es weiter. Ja, Kinderarzt, diese regelmäßigen Untersuchungen, U1, U2 und wie sie alle heißen. Ja, Arzt kommt, du stellst dich hin. Ja, alles da. Entwickelt sich wie geplant oder entwickelt sich nicht wie geplant. Nicht wie man so erwartet. Und dann kann es vielleicht stressig nicht für das Kind werden, aber dann kann es vielleicht stressig für die Eltern werden. Oho, ja, was soll ich jetzt tun? Wie soll ich damit umgehen? Was ist meine Aufgabe jetzt? Dann geht es weiter, dann kommen wir in den Kindergarten. Und dann gibt es wieder eine Beurteilung. Ist er gut genug, überhaupt zur Schule zu kommen? Und das sind so Herausforderungen, wo das Kind selbst weniger betreffen. Aber dann später, wenn man dann in der Schule ist, wenn man dann seine Noten, sein Zeugnis bekommt und dann die Noten liest, ist alles ganz einfach, kann man gut beurteilen. Selbst wenn man auch in jungen Jahren ist, wenn man dann so 8., 9. Klasse ist, auch dann wird mal der obere Bereich mal wichtig, wo der Lehrer mal so frei notiert. Wie hat er sich denn benommen? Wenn hier dann zum Beispiel steht, Annes Verhalten entsprach der Altersstufe und das Ganze war in der 9. Klasse, dann weiß man, dass sie ihre Pubertät voll ausgelebt hat. Dass sie sich damit richtig identifiziert hat. Und das ist ja auch nicht ganz schlecht, wenn man sich mit seinem Alter wirklich identifiziert. Aber es kann auch anders gesehen werden. Irgendwann werden wir dann auch nochmal beurteilt, wenn wir dann, ich habe es eingangs gesagt, dann im Arbeitsleben stehen, dann gibt es die Arbeitszeugnisse. Am Ende der Arbeitszeit werden wir auch nochmal kräftig beurteilt. Dann geht es nämlich darum, haben wir Rente verdient und wenn ja, wie viel? Und wird dein ganzes Arbeitsleben einfach nochmal so auf den Prüfstand gestellt? Und dann gibt es die Beurteilung, okay, du hast deine Arbeit gut gemacht, du hast deine, weiß ich nicht, 46 Beitragsjahre zusammen, jetzt bist du berechtigt, zur Rente zu gehen und bekommst, wupp, 800 Euro Rente oder 2000, keine Ahnung. Ja, wird man eben beurteilt. Aber das war dann ganz sicher nicht die letzte Beurteilung, die wir bekommen. Denn jetzt sind wir im Leben, so mittendrin, die meisten wenigstens. Und ich hoffe, dass ihr alle mittendrin seid im Leben. Irgendwann ist dann auch mal nach dem Leben. Ich hatte vor ein paar Monaten haben wir ein Auto gekauft und da gab es noch geringe Herausforderungen mit dem Autohändler. Mit dem habe ich mich jetzt letzte Woche noch mal getroffen. Und dann sitze ich mit ihm so zusammen und bespricht diese Dinge so, haben uns dann gut geeinigt, alles wunderbar. Und dann sage ich zu ihm, du, wie ist das eigentlich mit dir? Bist du jetzt mitten im Leben? Ja. Sag ich so, mittendrin? Ja, ich bin mitten im Leben. Okay. Und wie ist es dann nach dem Leben? Wie? Ja, irgendwann ist auch also die Zeit im Leben und dann gibt es auch die Zeit nach dem Leben. Was ist dann? Dann haben wir ein ganz interessantes Gespräch geführt. Fand ich ganz interessant, wenn man die Leute so richtig darauf anspitzt. Du, was ist eigentlich dann? Schon mal einen Gedanken dahin verschwendet? Ich meine, wenn ich jetzt 22 bin, dann ist das vielleicht nicht so ein vorrangiges Thema. Irgendwann wird es aber dann wichtiger, spätestens dann, wenn man Rente bezieht. Und was kommt denn dann danach? Dann geht es dann ab ins Nirvana, wir lösen uns alle auf, schweben irgendwo dahin. Gibt es dann 77 Jungfrauen, manche erzählen auch davon. Oder gibt es da einfach so dieses kleine Fegefeuer, weil ich habe ja nicht, okay, ich habe nicht alles ganz richtig gemacht, aber so richtig schwere Verbrechen habe ich ja auch nicht. Ich habe keinen umgebracht, ich habe nie ihr Haus ausgeraubt, Auto geklaut habe ich auch nie. Ja, ich habe den mal geärgert oder den mal geärgert und da reicht dann so ein kleines Fegefeuer, ja? Und da bin ich dann so ein bisschen, weil ich mag es ja auch gerne warm. Ja? Und dann werde ich schon in den Himmel kommen. Und dann schwupp, dann bin ich drüben im Himmel und wenn die zu Hause noch mal ein bisschen beten für mich, dann geht das auch einfacher. Ist auch so eine landläufige Meinung. Wo ist denn eigentlich die Wahrheit? Ich möchte mit euch mal zum heutigen Predigttext kommen und mit euch zusammen lesen im 1. Korinther, im 3. Kapitel, ab Vers 5.
Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar, wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer.
Vielen Dank. Insgesamt ist ja der Korintherbrief total spannend auch zu lesen. Da nimmt ja der Paulus immer wieder Leute so richtig schön aufs Korn und testiert es dann auch ganz gut. Ja, da wird Streit ausgetragen unter Christen vor irdischen, also vor korinthischen Gerichten. Einer hat was mit der Schwiegermutter, das nimmt er auch mal aufs Korn. Die anderen fressen und saufen beim Abendmahl, während andere dann wieder hungern. Also er deckt da einige Missstände auf und gibt da Korrekturen rein, so auch hier die Verse vor denen, wo wir jetzt gelesen haben, also die ersten vier Verse vom 1. Korinther im 3. Kapitel. Da testiert er eine klare 6, wenn man das mal so liest. Aber ist nicht das Thema. Paulus stellt hier in diesen Versen einige Dinge klar. Und zwar zum einen, wessen Arbeitsfeld ist denn eigentlich die Gemeinde? Wessen Arbeitsfeld, welche Aufgabe hat man denn? Und wem gehört eigentlich Gemeinde? Und diese Gemeinde, auch wenn ich sage, das ist meine Gemeinde hier, diese Gemeinde, wo ich jetzt hier vorsprechen darf, gehört am Ende doch Gott. Denn am Ende, so steht es auch hier geschrieben, lässt er es wachsen. Er gibt das Wachstum rein. Aber es wird auch hier beschrieben, dass es unterschiedliche Aufgaben gibt. Es gibt da den einen, der da ackert. Es gibt da den anderen, der da sät. Es gibt da ganz unterschiedliche Aufgaben. Und am Ende ist auch derjenige, der da sät, auch derjenige, der was von sich selbst preisgibt, der von sich selbst was hergibt, der von sich selbst etwas abgibt, ist da fällt in die Erde, was andere vorbereitet haben. Und er gibt es einfach nur ab. Und der Herr gibt dann das Wachstum dazu. Und genau das ist ganz der springende Punkt. Der Herr gibt das Wachstum, aber wenn wir nicht unseren Job erledigen, wenn wir nicht da sind und sagen, okay, ich nehme den Pflug in die Hand, ich nehme die Ecke in die Hand, ich nehme die Seemannsschale in die Hand und gib mal den Samen auf den vorbereiteten Boden, dann kann definitiv nichts wachsen. Es geht nicht. So ist weder der, der da pflanzt etwas, noch der, der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum schenkt. Das ist der springende Punkt. Ich finde das Bild von dem Garten, von der Erde. Ich finde das ganz gut, ja, weil da kann man sich richtig vorstellen, dass es einfach ganz unterschiedliche Aufgaben gibt, die da im Garten mit der Erde zu tun sind. Und am Ende zählt aber nur das, dass aus dem Samen, der gesät worden ist, dass da wirklich auch was wächst. Und das habe wenigstens ich und auch wir alle hier zusammen einfach nicht in der Hand. Das ist Gottes Gnade, die da ist. Und das finde ich total gut. Der Herr gibt uns auch immer wieder ganz, ganz herausfordernde Aufgaben in die Hand. Jedem Einzelnen von uns. Wir müssen einfach nur die Augen offen halten und sehen, wo sind denn die Aufgaben, die genau für mich da sind. Und da fällt mir ein anderes Beispiel ein. Ja, wenn man jetzt ein Kind hat, ein kleines Kind hat und sagt, okay, ich mag jetzt mit dir mal was machen. Lass uns einen Kuchen backen. Ja, und wenn ich dann mit meinem, keine Ahnung, 3-, 4-, 5-, 6-jährigen Mädchen dann in der Küche stehe und sage, komm, lass uns mal zusammen einen Kuchen backen. Und dann gehe ich los in die Speisekammer und hole dann die einzelnen Zutaten rein. Dann sehe ich, oh, jetzt haben wir brauchen für das Rezept 3 Eier und ich habe genau noch 3 Eier da. Mehr hat der Kühlschrank nicht mehr. Und legt die 3 Eier hin und ich weiß im Rezept, die 3 Eier muss ich trennen, ja, man muss die einzeln verarbeiten. So, und wer hätte jetzt da wirklich den Mut zu sagen, Kind, schau, so macht man das Ei auf, so trennt man das Ei, so wird es getrennt, verarbeitet, so funktioniert das. Mach mal. Mach du das mal. Wir wollen das ja zusammen machen und das ist jetzt deine Aufgabe. Und du weißt genau, du hast kein Backup. Du hast nicht nochmal 3 Eier irgendwie, wenn was schief geht. Wer hat den Mut dazu? Nicht ganz zu viele, und ich muss ehrlich sagen, ich wahrscheinlich auch nicht. Irgendwann muss man den Mut natürlich haben, wenn man das dem Kind, keine Ahnung wie oft, erklärt hat. Aber dann ist es besser, man hat noch so ein Backup. Man hat noch ein paar Eier im Kühlschrank, kann dann nochmal nachlegen, kann sagen, okay, hat nicht funktioniert, wir beginnen nochmal. Ich glaube, unser Herr, der gibt uns größere Aufgaben als das mit diesen 3 Eiern. Und das gibt er uns, er vertraut uns da einfach. Er gibt uns diese Aufgabe rüber und sagt, nimm diese 3 Eier. Und mach damit was. Du weißt, wie es geht. Ich führe dich und ich leite dich. Ich zeige dir, wie man das Ei öffnet. Ich zeige dir, wie man das Ei trennt. Für das bin ich Gott. Für das ist mein Geist da, der in dir wohnt, der in dir lebt, der dich unterstützt und der dich leitet und dir hilft. Und wenn es auch mal schief geht, auch wenn du das nicht siehst, dass hier noch weitere 3 Eier liegen, sie sind da. Und das ist das Gute dran. Der Herr gibt uns große Aufgaben, er gibt uns gute Aufgaben. Und wir können die einfach nur annehmen. Wir können uns einfach darum kümmern, um das, was uns da gegeben worden ist. Und wissen immer, er ist für uns da, er unterstützt uns. Und wir dürfen einfach nur unseren Auftrag annehmen. Geht hinaus, steht geschrieben, und predigt der ganzen Welt das Evangelium. Und das sind diese 3 Eier, wo wir bekommen. Um das einfach mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Das ist das, was wir tun dürfen. Und wir wissen ganz genau, es geht gut. Diesen Auftrag, das Evangelium zu predigen, das können wir nur erfüllen, indem wir auch wirklich und wahrhaftig mitten im Leben drin stehen und als Christen leben, Gottes Gebote in unserem Leben mindestens versuchen umzusetzen und unseren Glauben offen und auch ansteckend ausleben. Und dazu gehören so kleine Dinge, wie da, wo ich vorhin erzählt habe, mit dem Autohändler kurz ein Gespräch hatte. Ich glaube, dass wir alle zusammen viele Gelegenheiten und immer wieder und jeden Tag bekommen, einfach nur das Wort Gottes, das Evangelium zu predigen, weiterzugeben. Ich glaube, da bekommen wir ganz viele Gelegenheiten. Wir müssen einfach nur mit offenen Augen, mit offenen Ohren durch die Gegend gehen und diese Gelegenheiten einfach nur sehen. Wo liegen diese 3 Eier? Und ich darf sie einfach nur öffnen. Ich darf einfach nur beginnen, mit dem Autohändler zu sprechen. Du, wie ist es denn? Denn nur wenn ich meinen Mund aufmache, nur wenn ich beginne zu reden, dann kann mich der Geist Gottes führen und leiten und dann die richtigen Worte aus mir herausbringen, sage ich mal so einfach. Dann sagt der eine oder andere, ja, ich bin doch immer hier in der Gemeinde anzutreffen. Das ist doch gut. Das ist doch auch für was gut. Ja, das ist auch für was gut. Und das ist total wichtig, hier innerhalb unserer Gemeinde sich zu engagieren und hier auch da zu sein. Aber die Beziehung zu anderen Menschen ist auch ein total wichtiger Punkt, der niemals vernachlässigt werden darf. Nochmal zu unserer Gemeinde hier. Ja, wie ist es denn, wenn jemand hier in unsere Gemeinde hereinkommt? Wie ist es denn? Wie und warum kann sich jemand wohlfühlen hier bei uns? Ja, spaziert da rein? Liegt es an den Stühlen, die hier stehen? Liegt es an dem schönen Teppich, den wir hier haben? Liegt es am tollen Beamer-Hintergrundbild? Das sind lauter so kleine Punkte, an denen könnte es liegen oder könnte es auch nicht liegen. Aber ich glaube, der ganz zentrale Punkt ist einfach, welche Atmosphäre ist hier in diesem Raum. Und diese Atmosphäre machen wir alle zusammen. Daran wird es hängen. Und da möchte ich einfach einen kleinen Verweis drauf geben, da kommt das größte Gebot zum Tragen, das wir bekommen haben. Matthäus 22, Vers 39. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist so ein springender Punkt. Wir zusammen, wir geben diese Atmosphäre auch hier in diesen Raum. Und daran liegt es, ob sich jemand wohlfühlt, ob wir uns auch selbst wohlfühlen hier in dieser Gemeinde. Ist auch so ein springender Punkt. Zurück zum Test bzw. zur Beurteilung. Ich komme da nochmal auf die vorhin gelesenen Verse im 1. Korinther zurück, Vers 12 bis 15. Auf was wird gebaut? Und es wird alles offenbar. Also am Ende werden unsere Werke auch beurteilt. Das, was wir dazu beitragen, was unser Job ist, wie wir gearbeitet haben und auch was wir gearbeitet haben. Und da muss man aber auch ganz, ganz wichtig, und das mag ich ganz dick unterstreichen, eine Sache nochmal ganz an den Anfang hinstellen. Und zwar, was an der Argumentation oder in den Versen von Paulus erst ziemlich zum Schluss kommt. Es geht im Gericht, von dem Paulus da spricht, nur um unsere Werke, also um das, was wir getan haben. Es geht nicht um unser Heil. Es geht also nicht darum, wie wir die Ewigkeit verbringen. Es geht nicht um unsere Stellung zu Gott. Das muss man ganz wichtig unterstreichen. Jesus hat in Johannes 5, 24 ganz deutlich gesagt, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Beurteilung mehr zu, er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Und das, was Paulus hier schreibt, wo wir testiert werden, wo wir am Ende nochmal eine Beurteilung bekommen, wo am Ende nochmal das Feuer kommt, wo es darum geht, haben wir auf Holz, Heu, Stroh gebaut. Auch dann kommen wir in das Reich Gottes. Zwar mit rauchenden Socken, gerade noch geschafft, aber wir sind dort. Ja. So wie es in Vers 13 steht, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, so wird das Feuer erweisen. Das Feuer wird es erweisen. Das ist ganz oft so ein Bild, wenn die Ehrlichkeit kurz kommt und einfach das Gute vom Schlechten trennt, dann passiert das auch immer wieder mal mit Feuer. Und da ist man dann irgendwann auch mal, oder zu diesem Thema, so das Märchen von den Gebrüdern Grimm mal so eingefallen. Der eine oder andere kennt das von euch bestimmt, wo die Schweinemutter drei kleine Schweinchen erzieht und aufzieht. Und irgendwann sind die groß genug und dann sagt die Schweinemutter, los, los, raus, geht mal in die weite Welt und baut euch selber mal eure Häuschen. Und dann startet das erste Schweinchen und baut mal sein Haus aus Heu und Stroh. Der nächste aus Holz, aus ein paar zusammengeflickten Brettern. Und das nächste Schweinchen macht das Ganze mit Stein und baut das auf guten Grund. Und dann kommt, glaube ich, soviel ich weiß, der Fuchs oder der Wolf. Der Wolf kommt dann und bläst, ja, und das mit dem Stroh wuff, weg ist. Ja, und das mit dem Holz zündet er, glaube ich, an. Und an dem mit Stein rüttelt und nottelt er dran, bläst er hin und da passiert nichts. Und alle drei Schweinchen und die anderen zwei haben sich da in das Haus hineingezogen. Die überleben da. Ja. Also das Feuer wird das offenbar werden. Wenn man im richtigen Haus immer auf das Richtige gebaut hat, wenn man stabil genug gebaut hat, auf gutem Grund gebaut hat, dann ist es gut. In Matthäus 25, 21, ich habe da schon mal drüber gepredigt, auch da ging es um die einzelnen Talente, die eben so gegeben sind. Da steht geschrieben, da sprach sein Herr zu ihm, also der, der gut umgegangen ist mit seinen Talenten, der seine Talente erkannt hat, der seine Talente angenommen hat und sich gekümmert hat um seine Talente. Matthäus 25, Vers 21. Da spricht sein Herr zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Und das finde ich auch so ein gutes Ding. Der wird nicht nur über vieles gesetzt, der bekommt nicht nur andere oder vielleicht größere Aufgaben, sondern er geht ein in die Freude des Herrn. Und finally muss ich sagen, geht es doch genau darum, in der Freude des Herrn zu sein. Jeder von uns hat unterschiedliche Gaben bekommen, unterschiedliche Talente bekommen. Und diese unterschiedlichen Talente, und das sehe ich hier einfach so auch in diesen Versen im 1. Korinther, dass das einfach unsere Pflicht ist, diese Talente zu nutzen. Und diese Talente zu nutzen, das ist für uns keine Kann-Option. Ja, man kann es so sehen. Aber ich sehe das nicht so. Es ist keine Kann-Option. Es ist eine absolute Muss-Option. Das ist unser Job und unsere Pflicht, unsere Talente, die wir haben, anzunehmen und damit zu handeln, sie zu verwenden und zu nutzen. Und der Ausgang von dem Gericht, in dem der Korintherbrief hier schreibt, der ist durchaus positiv. Du wirst Lohn empfangen. Du wirst Lohn empfangen. Das Ganze wird also definitiv nicht umsonst sein, wenn du, wenn ihr, wenn ich, wenn wir zusammen, und das ist ein ganz springender Punkt, unsere Talente nutzen und auch anwenden. Ich möchte abschließend noch beten mit uns, mit euch zusammen. Um diese Worte willen, dass genau diese Worte in uns bleiben, die für jeden Einzelnen bestimmt sind. Dass wir genau das mit nach Hause nehmen, das für uns bestimmt ist. Herr, und ich danke dir, denn du wachst über dein Wort. Ich bitte dich, dass du jetzt auch über dieses Wort, was ich heute weitergeben durfte, dass du über dieses Wort wachst. Dass du genau dieses Wort, das für jeden Einzelnen hier war, in sein Herz hineinpflanzt. Wie einen Samen, der gesät ist und der beginnt dort zu wachsen. Dass dieser Same wächst und groß wird, sich ausbreitet und am Ende reiche Frucht bringt, Herr. Herr, ich bitte dich um deinen Segen für jeden Einzelnen hier. Dass du uns befähigst, unsere Talente zu sehen, zu erkennen, anzuwenden. Ob unser Talent nun das Ackern, das Ecken, das Pflügen, das Gießen ist oder auch das Sehen. Mach uns die Augen auf, dass wir sehen, wo ist genau unser Teil, den wir dazu beitragen dürfen und unser Teil, den wir auch dazu beitragen müssen. Damit dein Wille geschieht, damit dein Reich verbreitet wird, damit dein Wort weitergegeben wird, damit wir unserem Auftrag gerecht werden können, nämlich dein Evangelium zu verkünden, der ganzen Welt. In Jesu Namen. Amen.